Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Wenn ich an smarte, effiziente und schnelle Logistik, die irgendwie auch so ein bisschen jung und attraktiv ist, denke, denke ich eigentlich irgendwie immer recht schnell an die Firma Everstocks aus München. Wir haben heute mit Johannes Tress, einer der Gründer, hier bei uns zu Gast gehabt und es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, weil sie sich ganz klar darüber differenzieren, dass sie halt eben auf Technologie in der Logistik setzen und nicht wie viele andere komplett auf die Warehousing-Owning-Thematik. Also sie gehen über die Technologie, haben ein sehr, sehr smartes System aufgebaut und machen dafür wirklich große Brands wie Y-Food oder Yepoda. Wirklich sehr, sehr elegante und smarte Logistik und das halt eben auch grenzen- und länderübergreifend. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil eben die Thematik bei Ihnen dann doch sehr, sehr komplex geworden ist oder einfach ein sehr, sehr komplexes Thema ist, wo viele Punkte mit reinspielen, Sie aber eben auch in einem sehr, sehr smarten und besonderen Umfeld gegründet haben. Es gibt Rocket Internet Backgrounds und Co., also eben das Gründerteam sehr, sehr smart, aber eben auch, was Everstocks vor allem irgendwie im letzten Jahr geschafft hat, ist es eben auch so eine Art Omnipräsenz zu bekommen. Man kommt an Ihnen irgendwie kaum vorbei. Es arbeiten über 50 Leute im Team und irgendwie Christina macht da irgendwie aus München heraus im Marketing auch einen sehr, sehr guten Job. Das heißt, man sieht sie auf vielen Events, auf vielen Messen. Ja, die Firma ist irgendwie in aller Munde. Man kennt sie auf jeden Fall. Und deswegen hat es uns sehr gefreut, der doch manchmal ein wenig eingestaubten Logistik hier heute einen Platz zu widmen, weil ich glaube, dieser technologische Ansatz und ja, die Smartness dahinter macht eben nochmal sehr, sehr viel Spaß. Deswegen, ich war in dieser Folge nicht mit dabei. Wünsche euch mit Johannes und Marvin ganz, ganz viel Spaß. Eine sehr, sehr tolle Folge geworden. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein.
Hey Moritz, was sagst du zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Johannes von Everstocks. Freut mich, dass du da bist. Hi!
Hi, freut mich hier zu sein.
Ja, wer gut aufgepasst hat, weiß, dass der Name Everstocks hier im Podcast schon mal gefallen ist. Wir hatten ja in Folge 100 die liebe Christina von Everstocks zu Gast und jetzt freue ich mich sehr darauf, mit dem Johannes, dem Gründer von Everstocks oder einem der Gründer, die ganze Geschichte nochmal ein bisschen ja besser einzufangen. Aber erstmal, wie geht's dir, wie war die Anreise?
Danke, alles bestens geklappt.
Sehr gut.
4,5 Stunden nach München, von München nach Köln. Alles gut.
Perfekt. Das freut mich auf jeden Fall schon mal zu hören. Dann hoffen wir mal, dass die Rückreise nachher dementsprechend entspannt bleibt. Hol die Leute doch vielleicht einfach mal kurz ab. Wer bist du? Was machst du? Was macht Everstocks? Genau, da haben wir im letzten Podcast auch gar nicht wirklich viel drüber gesprochen mit Christina.
Ja, gerne. Ich bin Johannes, einer von drei Gründern bei uns bei Everstocks und Co-CEO. Bei uns leite ich das ganze Sales- und Marketing-Team, neben eben dann auch so der ganzen strategischen Ausrichtung zusammen mit unserem Gründer- und Management-Team. Ja, Everstocks, wir bieten ambitionierten Brands eine voll integrierte Logistik-E-Commerce-Lösung, bei der sie eben alles bekommen von der Technologie, den Operations und dem Versand, alles was man braucht, um seine Kunden mit seinen Produkten dann auch glücklich zu machen.
Kannst du so ein bisschen was dazu sagen, wie groß ihr seid, wie lange ihr das Ganze macht?
Ja, wir sind jetzt knapp 50 Mitarbeiter und uns gibt es seit 6 Jahren. Tatsächlich letzte Woche hatten wir unseren 6-jährigen Geburtstag.
Sehr geil, Glückwunsch.
Dankeschön. Es ist eine spannende und lange Reise, aber fühlt sich echt jeden Tag cool an, das Business aufzubauen.
Kann man vielleicht so ein bisschen zum Anfang reingehen und irgendwie so ein paar ja, Zahlen, Daten, Fakten oder irgendwie Cases droppen, mit denen ihr zusammenarbeitet, weil das ist ja jetzt nicht so, dass ihr den Tante Emma oder euch um das Fulfillment vom Tante Emma Laden sozusagen kümmert.
Nee, absolut. Also wir bedienen vor allem ambitionierte, moderne E-Commerce-Brands. Viele davon sind sicherlich auch den meisten in der Szene bekannt. Also von Yepoda, Oceans Apart, Manico, ESN. Wirklich sehr, sehr coole Brands mit super Produkten, für die wir die ganze Logistik, teilweise auch weltweit, dann abwickeln können.
Sehr cool. Bevor wir vielleicht reingehen und das ja, ganze Thema Everstocks noch ein bisschen genauer inspizieren. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen mit deinem Werdegang, sag ich mal, beschäftigen, weil wenn man sich sozusagen den Lebenslauf anschaut oder so ein bisschen ja Hintergrundrecherche macht, und ich hoffe, die ist an der Stelle richtig, hattest du ja eigentlich den klassischen Beraterweg sozusagen eingeschlagen. Also erst Uni in St. Gallen, dann ESAD in Barcelona, plus dann irgendwie Praktikum bei KPMG, McKinsey, später bei Boston Consulting gearbeitet. Wie ist es sozusagen dann dazu gekommen, dass du gedacht hast, ey, ich will mich selbstständig machen, weil tendenziell kennt man ja diesen Werdegang vielleicht auch ein bisschen aus dem Rocket-Kosmos, hätte ich jetzt gesagt, Rocket Internet. Hätte vielleicht auch da perfekt reingepasst mit dem Lebenslauf, aber du hast gesagt, nee, ich mache mich selbstständig und hast erstmal eine eigene Firma sozusagen gegründet. Damals gar nicht bei Everstocks, aber vielleicht willst du da selber kurz was zu sagen, was du gemacht hast, bevor ich jetzt alles hier vorwegnehme.
Gerne, ja, hast du schon gut erklärt trotzdem. Genau, du hast recht. Also ich hatte lange Zeit lang den klassischen Beratungslebenslauf. Dann war es aber so einfach, dass ich in meiner Zeit bei der Beratung habe ich gemerkt, dass für mich selber persönlich einfach dieser Beraterjob oder diese Beratertätigkeit dann langfristig nicht der Ausblick ist, wo ich mich sehe, sondern ich wollte dann einfach viel eher als zu unterstützen, zu beraten bei gewissen Themen, dann aber auch wieder raus zu sein und mich aufs nächste Projekt fokussieren, wollte ich viel eher wirklich langfristig ein Projekt aufbauen, wirklich mit voller End-to-End-Verantwortung für die Entscheidungen, die man da trifft, die guten wie die schlechten, die es ab und zu ja vielleicht auch mal geben soll. Und deswegen habe ich mich dann einfach nach einer gewissen Zeit in der Beratung entschieden, wie dann ja auch viele weitere. Also deswegen sagt man ja, diese klassische Tenure bei den großen Beratungen ist ja auch im unteren Jahresbereich, 2-3 Jahre, dann rauszugehen aus der Beratung und mein erstes eigenes Startup zu gründen. Und das war Space Y. Wir haben es gebootstrapped damals, mein Co-Gründer und ich. Und es war eine super spannende Erfahrung, auch wenn es dann final nicht den Erfolg hatte, den wir jetzt aber glücklicherweise mit Everstocks haben können. Und in der Zeit habe ich einfach super viel gelernt und auch gesehen, dass es mir super viel Spaß macht, ein Unternehmen aufzubauen.
Was habt ihr bei Space Y gemacht? Was war so ein bisschen der Gedanke dahinter oder die Idee, das Produkt?
Genau, der Gedanke war sozusagen alles rund ums moderne Office aufzubauen, dass sich das Unternehmen auch sozusagen per Drag and Drop einrichten und zusammenstellen können. Also von wirklich der physischen Einrichtung, Hardware, Desks, Stühle und so weiter, das ganze Thema Beleuchtung, dann über eben das ganze Thema Equipment, also Laptops, Handys und so weiter, bis hin auch zu Services, die man im Office erbringen kann. Und wir haben das Ganze dann gestartet, wir hatten da auch erste tatsächlich zahlende Kunden in dem Bereich, aber es war immer eher so ein Projektgeschäft. Also wir haben es von der Seite nicht technisch so standardisiert bekommen und wirklich diesen Drag-and-Drop-Ansatz, der uns eigentlich fasziniert hatte, den sozusagen durchzuziehen. Das gibt es in der Form so meines Wissens bis heute nach auch nicht, aber wir konnten dann damals, also wir haben das einige Monate vorangetrieben, als wir dann aber realisiert haben, dass es eher in Richtung Projektgeschäft geht und wir ja auch beide gerade aus der Beratung kamen, wie gesagt, das war jetzt nicht das, was wir eben ursprünglich machen wollten. Deswegen haben wir dann alles, was wir bis dahin aufgebaut hatten, an Brand, Website, Clickfunnel, an einen unserer damaligen Partner übergeben, der das quasi dann jetzt bis heute weiter betreibt. Was schön war, weil es ist ja schon sehr viel Herzblut reingeflossen über einige Monate, dass es dann in neuen Händen sozusagen weiterging. Und ich war dann aber frei für neue Herausforderungen und dann fiel sozusagen der Startschuss für Everstocks.
Aber der Plan wäre sozusagen gewesen, für, ich sag mal, größere Unternehmen, die immer wieder quasi bei der Stange zu halten und zu sagen, okay, du brauchst hier einen neuen Schreibtisch, weil deiner ist kaputt gegangen, kannst du dir hier direkt irgendwie online buchen. Neuer Mitarbeiter braucht irgendwie ein Onboarding-Paket, Laptop, Handy, solche Sachen dann auch damit drin. Und wahrscheinlich war das Problem, vermute ich jetzt einfach erstmal, dass halt viele so auf Ersteinrichtungen Office gegangen sind, weil wenn ich jetzt hier bei uns einmal das Büro mit dem Podcast-Studio eingerichtet habe, das steht halt seit 115 Folgen oder so, das ändert sich seitdem nicht mehr. Das hat deswegen sozusagen nicht funktioniert und ihr habt den Switch quasi nicht hinbekommen, dass das langfristig sinnvoll ist.
Genau, das ist richtig. Das war der eine Grund und der andere Grund war, den ich jetzt auch selber nachvollziehen kann, wenn man ein großes Office dann selber einrichtet, ja, dass man dann doch wirklich seine individuellen Vorstellungen hat. Also hattet ihr ja hier beim schönen Podcast-Studio bestimmt auch ja, und dass dann doch auch dieser Approach mit Modulen in gewisser Weise dann einfach nicht so gut funktioniert hat, weil jeder wirklich nochmal den Extrawunsch, wenn ich so viel Geld ausgebe, dann möchte ich es genau so, wie es mir gefällt, sozusagen haben. Deswegen war es auch nicht so standardisierbar für uns.
Okay, verstehe. Na gut, aber du bist dann relativ schnell, ich glaube, das war ja nur eine Zeitspanne von einem Jahr sozusagen wieder raus und hast dir dann gedacht, okay, jetzt starte ich mit Fulfillment-Dienstleistungen oder wie kam so ein bisschen der Sprung dahin, weil hattest du da vorher schon Kontaktpunkte mit, war es irgendwie aus der Beraterzeit oder aus dem Startup vorher, wie hat sich das entwickelt?
Genau, dann kurze Zeit danach fiel der Startschuss für Everstocks. Wir sind so darauf gekommen, dass eben auch schon in dieser Zeit bei Space Y ich natürlich über diesen ganzen Thema Equipment und Furniture da einfach Berührungspunkte zur Logistik schon hatte. Genauso wie in gewisser Weise aus BCG-Zeit auch schon einige Projekte, gerade so für im Retail-Bereich und so weiter gemacht habe, wo Logistik ja auch immer ein Thema ist. Und durch diese Erfahrung kam eben das Interesse an der Industrie und das habe ich dann sehr schnell mit meinem Mitgründer Boris eben zusammen vertieft. Wir fanden es beide super spannend, waren da eigentlich von Minute 1 an excited für das ganze Thema und haben dann da tiefer reingeschaut und eben gesehen, in diesem zentralen Bereich Warehousing und Fulfillment gab es zu der Zeit wirklich keine digitale Lösung, keine gute technologisch enablede Lösung sozusagen. Es gab schon so links und rechts in anderen Bereichen der Supply Chain, gab es Plattformen, die hochkamen. Da war Sender im Trucking-Bereich, Forto, die damals noch Freight Hub hießen, im Oceans-Bereich. Aber eben in diesem sehr zentralen Bereich des Warehousing und Fulfillment, wo es wirklich darum geht, am Ende auch die gute Kundenexperience zu schaffen, die physische mit der Lieferung. Da gab es eben nichts. Und da haben wir gesagt, da schauen wir tiefer rein. Und haben dann eben gesehen, dass es Bedarf für diese technische Lösung gibt. Und da wir beide keine Techies sind, weder Boris noch ich, war uns klar, wir brauchen einen sehr starken dritten technischen Co-Founder. Und den haben wir dann glücklicherweise kurze Zeit später mit Felix gefunden. Und dann war das Team komplett. Dann haben wir direkt losgelegt. Wie gesagt, das war jetzt vor 6 Jahren ziemlich genau.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wenn, ich sag mal, 3 Consultants, ich glaube, Felix war ja bei Rocket zu der Zeit, oder...
Ja. Genau, wobei Felix hat keinen Consulting-Background, der hat wirklich einen sehr, sehr klassischen technischen Background und war da, bevor er zu uns oder mit uns zusammen das gestartet hat, er war gerade in einem Sabbatical, weil seine letzte Station davor war CPO bei Delivery Hero, also auch eine sehr technische Position, hat davor eben für Rocket, das stimmt, einige andere Unternehmen als CTO aufgebaut und deswegen hatte da er eben einfach auch sehr, sehr viel Erfahrung in dem ganzen Thema.
Aber ihr seid ja jetzt nicht auf die Idee gekommen, okay, oder ihr hattet wahrscheinlich nicht den Gedanken, das ist hier unser Problem gewesen, wir wollen genau dieses Problem lösen. Wie kann ich mir dann das vorstellen? Weil ihr hattet sicherlich kein eigenes Warehouse, ihr hattet noch keine Software. Wie waren so die ersten Steps hin zu Everstock, sage ich mal? Also was habt ihr am Anfang gemacht? Wie kann man sich sozusagen die Produktvorstellung oder so ein MVP, was man ja klassischerweise haben will, vorstellen? Wie ist der erstellt worden?
Ja, wir haben dann sehr viel Zeit in einfach Marktrecherche investiert, beziehungsweise mit den Kunden auf der E-Commerce-Seite, genauso wie mit Logistikern auf der Logistikseite zu sprechen, um wirklich sehr, sehr genau zu verstehen, wie funktioniert der Markt, was sind die Probleme, wo kann man ansetzen und haben dann uns da wirklich auch Zeit gelassen, wirklich mit vielen zu sprechen und basierend auf all diesen Gesprächen dann unser Everstocks Position Paper ganz initial vor 6 Jahren geschrieben. Und tatsächlich ist es verrückt, das sind auch noch die Kernhypothesen, sind genau die, die wir nach wie vor heute einfach vertreten und verfolgen. Ja, also da hat sich in der Form, wir haben es natürlich weiterentwickelt, aber so die Grundpfeiler, die wir damals identifiziert haben aus dieser ganzen Marktbetrachtung, sind immer noch genau die, auf denen unser Unternehmen heute aufbaut.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit habt ihr dann so in Marktrecherche gesteckt? Weil wenn du dir jetzt so einen Online-Shop anschaust, der irgendwie gerade startet, ist ja so Produktrecherche irgendwie mal 4 Stunden in Amazon reingesteckt oder so und gucken, okay, hoher AOV funktioniert da gut, trotzdem vernünftige Umsatzzahl, irgendwie Retention und sowas, dann kannst du das so an 4, 5 Faktoren irgendwie abschätzen, ob das Sinn macht, das Produkt jetzt anzugehen oder nicht oder mit Dropshipping dafür zu starten und dann mal zu testen. Aber wie gesagt, ihr hattet kein eigenes Warehouse, also habt ihr dann irgendwie 3, 4 Monate da komplett rein investiert nebenbei oder einfach...
Nee, wir sind zu dem Zeitpunkt schon all in gegangen. Das waren dann ein paar wenige Wochen, die aber halt einfach extrem intensiv waren, weil wir wirklich sehr viel Gas gegeben haben zu der Zeit und dann eben auch Lager besichtigt haben, mit vielen Brands gesprochen haben und eben so das Konzept aufgebaut haben.
Okay, spannend. Habtet ihr dann auch von Anfang an den Gedanken gehabt, dass das irgendwie so krass skaliert werden soll und dass ihr dafür irgendwie Investoren braucht oder... Weil du hattest am Anfang ja das Thema gesagt, dass ihr die Space Y, die Firma vorher, gebootstrapped hat oder hattet. Wieso dann sozusagen jetzt auf einmal Investoren und dickes Funding im Boot? War das von Anfang an so geplant oder wie ist das gekommen?
Ja, das war von Anfang an so geplant. Also ja. Es gibt ja die beiden Wege, entweder zu bootstrappen oder eben den VC-Weg zu gehen. Beides hatte absolut sein Für und Wider. In der Situation jetzt vor 6 Jahren haben wir einfach gesagt, wir wollen das Ganze wirklich sehr stark auch von der technischen Seite aufziehen, da rein zu investieren in den Aufbau unserer Plattform und es sehr schnell auch groß denken als weltweite Lösung. Also wir sind ja heute auch aktiv in ganz Europa, den UK, den USA, und einfach um da den Speed zu haben in der Entwicklung und in der Skalierung, haben wir uns für den Weg damals entschieden.
Okay, fair enough. Und dann habt ihr angefangen und habt irgendwie mit dem Produktplan, mit dem Everstocks-Plan quasi direkt Geld eingesammelt, oder wie war die Abfolge davon?
Genau, wir hatten dann sehr, sehr schnell eine Pre-Seed-Runde, ein Jahr später die Seed und nochmal ein Jahr später die Series A, also im auch Hype-Marktumfeld sozusagen. Ende 21 war unsere Series A, das war dann auch die letzte bis dato. Ja. Mittlerweile, glücklicherweise, haben wir uns da jetzt auch sehr unabhängig und nachhaltig aufgestellt, deswegen sind wir den Weg so gegangen.
Okay, verstehe. Aber davon sagen, wie viel Geld ihr eingesammelt, oder davon fragen?
Genau, fragen sowieso, sagen können wir es auch. Also die letzte Runde waren 20 Millionen, die wir eingesammelt haben mit Acton im Lead, GFC und Capnamic, unsere Bestandsinvestoren zu dem Zeitpunkt, die beide mitgemacht haben.
Ja.
Auch ein sehr, sehr gutes Setup, alle drei bei uns im Board nach wie vor voll dabei. Und genau, wie gesagt, da sind wir dann, haben wir dann Gas gegeben, das Unternehmen aufzubauen, und nach wie vor jetzt heute sozusagen da unterwegs.
Okay, geil. Und wie kann ich mir dann so die Entwicklung vorstellen? Also wenn ihr jetzt 6 Jahre mit am Markt seid, ich meine, es gibt ein paar Mitbewerber oder Mitstreiter, die jetzt vielleicht auch nicht mehr so aktiv sind. Wie habt ihr euch über die Zeit entwickelt? Also vielleicht war auch 2019 ein super Zeitpunkt, um zu gründen, um dann den Hype quasi während der Corona noch komplett mitzunehmen. Wie war ja so eure Entwicklung? Was habt ihr für Steps gemacht? Was gab es vielleicht auch für Fuck-Ups in der Zeit?
Genau, ja. Die Zeit war natürlich sehr wild, gerade so die Anfangszeit, und gerade in diesem Hype-Marktumfeld, du hast es angesprochen, nach Corona ging ja alles extrem schnell, alle waren extrem auf Wachstum getrimmt, also sowohl die ganzen Brands selber als auch jetzt so E-Commerce-Tech-Stack-Lösungen sozusagen wie wir, da ging alles immer nur höher, schneller, weiter, und dementsprechend sind wir da dann natürlich auch mit auf den Zug aufgesprungen. Das heißt, wir haben auch in den Jahren 2020, 2021, die erste Hälfte 2022 dann da auch ordentlich Gas gegeben. Zum Glück haben wir dann aber auch relativ frühzeitig dann gegen Mitte, Ende 22 erkannt, dass der Markt sich dann ein bisschen ändern wird. Da kamen ja dann die ganzen Themen rund um Inflation, Krisen, Kriege und so weiter nach und nach leider alle langsam auf. Und da haben wir dann eben frühzeitig gesehen, lass uns lieber ein bisschen besser haushalten mit dem Geld, dass es uns wirklich sehr lang reicht, dass wir da auch unabhängig sind von gewissen Investorenzyklen. Der Markt ist ja dann sehr schwierig geworden. Also wenn man darauf angewiesen war, dann frisches Geld zu bekommen, dann ging das nur sehr schwierig oder mit sehr schlechten Bedingungen. Und eben dadurch, dass wir uns da so aufgestellt haben, sind wir heute eben auch sehr nachhaltig und sehr unabhängig vom Kapitalmarkt unterwegs. Wenn man sich das anschaut, ist es nach wie vor einfach sehr wichtig für uns und eine sehr gute Position, weil immer noch, also diese Hype-Zeit vorbei ist sozusagen. Damals wurde vielleicht auch zu viel gefundet, zu schnell gefundet. Deswegen gab es dann ja jetzt auch eine gewisse Korrektur, aber in der Position der Unabhängigkeit zu sein, ist für uns einfach sehr, sehr wichtig.
Aber wie war dann euer Wachstum sozusagen? Weil wenn ich mir jetzt so eine klassische Funding-Story vorstelle und das irgendwie Rocket Internet Background hat, dann ist es ja meistens, oder vom Gefühl her zumindest, immer so, dass man Monat 1 Funding ist sozusagen da, Monat 2 20 Leute sind eingestellt, Monat 3 das Team ist auf 50 Leute skaliert und dann geht das sozusagen so weiter, dann kommt irgendwann Expansion, Step by Step. Jetzt hast du ja eben am Anfang gesagt, dass ihr jetzt insgesamt nach 6 Jahren 50 Leute seid. Und wenn man das so ein bisschen reißerisch formulieren soll oder will, dann fehlt da ja ein ganzes Stück an Wachstum. War das irgendwie bewusst so? Oder habt ihr einfach gesagt, okay, wir gucken jetzt einfach Stück für Stück und machen das langsam, aber halt schon auch irgendwie skalierfähig? Oder wie habt ihr euch das gedacht? Oder wie ist es gelaufen, besser gesagt?
Genau, also wir sind da auch ganz, ganz normal, wie der gesamte Markt, einfach unterschiedliche Zyklen durchlaufen. Wir haben durchaus dann auch schnell eingestellt in einer Art und Weise, ein bisschen wie du es gesagt hast. Wie gesagt, haben immer schon versucht, in gewisser Weise auch die Balance gleichzeitig mit der Nachhaltigkeit zu treffen. Aber natürlich haben wir auch alles skaliert. Unsere Umsätze sind gestiegen, unsere Kunden sind immer mehr geworden. Und sozusagen dann, wie gesagt, wir haben dann zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, einfach den Punkt erkannt, so ein bisschen auf die Bremse zu treten und ja, zu schauen, dass wir uns da auch nachhaltig und unabhängig aufstellen. Und gewisserweise gibt uns der Markt dafür ja auch heute recht. Wie du gesagt hast, sind einige Wettbewerber oder Mitbewerber mit uns gestartet, von denen es auch einige heute nicht mehr gibt oder nicht mehr so in der Form, wie es die davor gab, gibt. Und deswegen war uns das Ganze eben sehr, sehr wichtig, weil wir eben wissen, für unsere Kunden bilden wir ja wirklich einen zentralen, einen neuralgischen Punkt ab mit der Logistik. Das ist, wenn man sich das ja überlegt, der erste physische Touchpoint quasi von dir als Online-Brand. Du machst alles super im Online-Shop, super Customer Experience, alles. Wenn danach die Lieferung, wir kennen es alle, wir haben es alle privat erlebt, wenn die Lieferung dann nicht funktioniert, dann ist das alles, was davor passiert ist, leider nicht mehr so viel wert. Und deswegen war uns das eben so wichtig, das Vertrauen, das uns die Kunden da geben, mit ihrer Logistik sozusagen das auch zurückzuzahlen und deswegen da wirklich sehr, sehr gut und sehr nachhaltig aufgestellt zu sein und wirklich eine sehr stabile Lösung zu bieten.
Also das besser priorisieren anstelle von einem Hyperwachstum, was man dann vielleicht hätte auch irgendwie angehen können.
Genau, wir sind natürlich trotzdem schnell gewachsen, gerade in der Zeit. Also durchaus haben wir da unsere Wachstumskurven auch hingelegt. Aber genau, wir wollten eben einfach nicht übersteuern an einen Punkt, wo wir dann hinterher keine anderen Optionen mehr gehabt haben, sozusagen, oder gehabt hätten.
Wie ist denn die Marktsituation jetzt generell? Also es gibt ja Leute, die dann gerne irgendwie von Marktbegleitern sprechen. Man kann auch Konkurrenten sagen, seid ihr sozusagen alleine mit der Lösung oder was zeichnet sozusagen Everstocks am Ende aus oder wo unterscheidet ihr euch von anderen Mitbewerbern?
Ja, der Logistik-E-Commerce-Markt war ja, oder also doch, man kann sagen, der war sehr gehypt. Eben vor diesen 4-5 Jahren ungefähr, rund um 2021 war der Peak. Dann gab es eben einige Mitbewerber, auch einige, die zeitgleich mit uns sehr viel Geld bekommen haben und wir haben alle die Lösungen ausgebaut, die Teams ausgebaut. Heute würde ich sagen, ist der Wettbewerb da jetzt mit diesen digitaleren Spielern, den neueren Spielern ein bisschen weniger geworden. Wie gesagt, gerade auch, weil überall sozusagen und gerade bei denen, die zu früh zu überpaced haben, dann das Geld knapp wurde und die dann auch deutlich zurückfahren mussten beziehungsweise sich für andere Schritte dann entscheiden mussten. Deswegen auf der Seite würde ich sagen, ist der Markt oder das Wettbewerbsumfeld etwas abgekühlt. Gleichzeitig sind wir heute in einer Situation, wo viele traditionelle 3PLs und Logistiker in gewisser Weise unter Druck sind und dementsprechend von der Seite wir jetzt tatsächlich eher den nochmal stärkeren Wettbewerb spüren, weil man natürlich anstatt unsere digitale, integrierte, moderne Logistiklösung natürlich auch zu einem Logistikpartner, den es schon lange gibt, sozusagen direkt gehen kann. Und gerade sowas, den Preisdruck da in dem Markt angeht, das spüren wir durchaus auch.
Aber sind dann, mir fällt jetzt als Brand oder als Unternehmen eigentlich nur so Fiege vom Beispiel her ein, ist dann sowas, was das auf der Seite eure Konkurrenz wäre?
Genau, okay. Genau. Also Fiege, es gibt die natürlich Logistiker auch nochmal in deutlich größer, viele in deutlich kleiner.
Ja, das habe ich mir
gedacht. Genau, von dem her, es gibt wirklich sehr, sehr viele Logistikanbieter in Deutschland. Es gibt wenige, die bekannt sind dann auf der auf der Seite sozusagen der eher etwas traditionelleren Unternehmen. Aber trotzdem, wenn man da ein bisschen sucht online oder ein bisschen rumfragt, dann kommt man gleich mit einer Liste von locker 20 Unternehmen, mit denen man theoretisch zusammenarbeiten könnte jetzt als moderne E-Commerce-Brand.
Aber ihr habt sozusagen den Hauptfokus dann auf die Software, auf den ganzheitlichen Prozess und die anderen, also die Fieges dieser Welt kommen quasi eher von dem Dienstleistung, von dem Warehousing und haben das als, nennen wir es mal, traditionelleren Approach sozusagen dahinter.
Genau. Also was uns wichtig ist eben, dass wir mit Everstocks eine voll integrierte Logistiklösung bieten, die eben sehr stark ist auf der technischen Seite und sehr skalierfähig und flexibel ist. Und wie wir das Ganze machen, ist, wir selber treten nicht als traditioneller 3PL auf oder als 3PL allgemein. Wir wollen selber kein Logistiker per se sein, sondern wir arbeiten in sehr, sehr engen Partnerschaften mit wirklich etablierten, operativ sehr starken Logistikern zusammen. Und so haben wir von Anfang an die These verfolgt, dass wir sagen, Brands, Kunden bekommen bei uns das Beste aus beiden Welten. Also sie bekommen wirklich starke Operations, die wirklich jahrzehntelange Erfahrung haben, aber sie bekommen das Ganze in einer technisch sehr stark ausgereiften Lösung und mit einem gewissen Netzwerk-Skalierungsansatz. Also wenn sie weiter wachsen, können sie eben dann auch weiter aufbauen, wo traditionelle 3PLs sehr schnell an ihre Grenzen kommen, weil es natürlich sehr schwer ist, Lagerhäuser, Fulfillment Center zu skalieren. Und mit dieser integrierten Gesamtlösung, dass man eben über uns alles bekommt, man bekommt dann auch noch den Versand, also DHL, DPD, UPS und Co., über diese integrierte Gesamtlösung wird dann das meiste, also oder wird dann der meiste Mehrwert für den Kunden eben generiert. Und man muss sich nicht entscheiden, will ich jetzt gute Operations, will ich vielleicht eher jemand mit einer jüngeren, moderneren Tech, sondern das Beste aus beiden Welten kombiniert.
Also wenn man das so vielleicht einfach herunterbrechen möchte, ist das so, also ein bisschen so wie Flixbus, wo Flixbus selber dann die Software am Ende stellt, aber die Busse gefahren werden von Subunternehmern sozusagen, oder?
Genau, mit dem Zusatz, dass wir jetzt nicht in einem anonymen Subunternehmerkonstrukt arbeiten, sondern wirklich sehr explizit sagen, das sind unsere Partner, die sind gut, auf die sind wir auch stolz, deswegen hast du auch als Brand den direkten Kontakt zu diesen operativen Partnern. Das ist auch der ganz große Unterschied zu eigentlich allen anderen neueren Lösungen am Markt, die alle entweder die Logistik komplett selber betreiben wollen, was sehr schwierig ist, oder über Subcontracting gehen. Das heißt, du als Brand weißt im Zweifel gar nicht, wer ist der eigentlich operative Logistiker, der dahinter steht. Und selbst wenn du es weißt, hast du keinen direkten Kontakt zu dem, sondern du gehst immer über den sozusagen digitalen Spieler, will ich es jetzt mal nennen. Und bei uns ist es eben explizit so, du hast den Kontakt zu den operativen Leuten im Lager, du hast den direkten Draht, du kannst dementsprechend deine Themen auch am schnellsten klären. Und das ist was, was wir gesehen haben, wird gerade von größeren Unternehmen im Scale-Up-Bereich, dann im etwas größeren Bereich sehr geschätzt, weil die eben wissen, wie komplex die Logistik ist, wie viel da auch potenziell mal schiefgehen kann und deswegen eben diesen direkten Draht so sehr wertschätzen.
Damit man dann halt hingehen kann und sagt, wenn mal irgendwas schief geht, habe ich einen Ansprechpartner auch direkt vor Ort, der sich das dem Problem sozusagen annimmt und nicht einfach nur ein Customer Service oder sowas, der irgendwo digital zugeschaltet ist.
Exakt, ja. Exakt. Und gerade in der Logistik, so früher oder später, es gibt einfach immer Themen, die aufkommen. Alles andere oder wer was anderes sagt, der sozusagen erzählt da wahrscheinlich dann nicht die Wahrheit. Ja. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, einen Partner zu haben, der da auf Augenhöhe ist, der da sehr schnell agiert. Und am Ende ist dann Logistik genau aus dem Grund eben halt auch ein People's Game.
Ja, okay, spannend. Was ist denn, du hast es eben gesagt, so dass Hyper-Scale-Ups oder in der Scale-Up-Phase die Unternehmen zu euch kommen. Was ist denn dann am Ende so der ideale Kunde für euch? Also klar, E-Commerce-Unternehmen, check, aber da gibt es ja noch sehr viele verschiedene. Also du kannst jetzt irgendwie online Badewannen verkaufen, du kannst online Fahrräder verkaufen oder du verkaufst halt, keine Ahnung, Supplements oder so. Ich glaube, da ist ja Logistik auch sehr, sehr spannender Approach, um dann halt zu gucken, okay, wie verschieden kann ein Produkt sozusagen verschickt werden?
Ja, absolut, genau. Also ja, du hast die Basis schon gesagt. Also wir arbeiten für moderne E-Commerce-Brands, die auch ambitioniert sind, die skalieren wollen, die effizient arbeiten wollen. So von der Umsatzgröße sind wir da eigentlich einigermaßen flexibel. So der Kern bewegt sich, würde ich mal sagen, irgendwo zwischen 5 und 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Ja. Gerade auch aber nach oben hin haben wir auch einige, die ein bisschen mehr machen. Aber wenn wir jetzt wirklich so auf den Kern sozusagen in unserem Portfolio schauen, in Bezug auf Produkte sind unsere drei Hauptindustrien Kosmetik, dann Fashion und dann Food and Beverages, eben Supplements und alles, was du gerade gesagt hast. Dadurch, dass wir aber eben auch diesen Partneransatz fahren, können wir da auch breiter sein. Also wir haben auch E-Bikes, wir haben auch Poster, die man rollen muss vor dem Versand. Also sozusagen, da können wir auch, das ist auch Teil eben unserer Dienstleistung, gerade in der ersten, in der Anbahnungsphase, wirklich zu schauen, in unserem Netzwerk an Standorten mit deinen Produktanforderungen, mit deiner Produktkategorie, mit deinem Volumen, wo passt du am besten rein in den logistischen Prozess? Genau, was du gerade sagst, es ist eben in der Logistik sehr wichtig, dass alles dann auch in den Prozess passt, damit es eben effizient und kosteneffizient vor allem auch abgewickelt werden kann. Ja. Und das können wir eben durch diesen Netzwerkansatz sehr schön schauen, wo passt was am besten hin, um dann eben auch jeweils immer das beste Paket zusammenzustellen.
Aber ist es dann quasi egal, mit was für einer Art Produkt ich zu euch komme und ihr findet sozusagen schon eine Lösung dafür, oder ist es auch sowas, wo ihr sagt, ey, das können wir gar nicht machen, wie wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, Kunde von uns Prep My Meal anschaue, die halt nur tiefgefrorenes Essen verschicken, ist das halt wahrscheinlich nochmal sehr viel aufwendiger. Ist das dann was, wo ihr sagt, nee, das würden wir dann eher nicht machen, oder findet ihr auch dafür quasi eine Lösung?
Wir finden für sehr viele Sachen eine Lösung. Ja. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die wirklich schwierig sind. Gewisse Temperaturzonen zum Beispiel, das würde gehen. Wo es dann schwierig wird, ist, wenn Lebensmittel offen sind. Also so, das ist dann nochmal ein total anderes Game. Pharma, wirklich mit irgendwelchen tiefspezifischen Pharma-Zertifikaten ist ein anderes Game. Und natürlich sonstige Sachen, so im Dangerous Goods-Bereich, da gibt es dann auch immer spezielle Anforderungen. Die müssen wir sehr genau prüfen. Da kann man dann pauschal nicht sagen, passt es oder passt es nicht. Manchmal finden wir Lösungen, manchmal sagen wir aber auch, für genau den Bereich gibt es vielleicht einen spezialisierten Anbieter, da sind wir dann doch nicht mehr sozusagen die beste Lösung.
Ja, ich finde das halt so spannend, weil das am Ende ja, wie du eben schon gesagt hast, einer der wichtigsten Punkte für den Kunden am Ende ist, dass das Produkt, was du halt haben willst, irgendwie vernünftig ankommt. Wenn mein Prep My Meal Paket jetzt irgendwie offen ankommen würde und das ganze Essen ist aufgetaut oder so, macht es halt keinen Sinn. Oder wenn, keine Ahnung, ich irgendwie ein Fahrrad bestelle und das kommt halb kaputt an, weil es ja rumgeschmissen worden ist bei der Lieferung oder so, macht es halt auch keinen Sinn. Deswegen kannst du da, glaube ich, in sehr viele verschiedene Bereiche reingehen, wo man sich irgendwie so denkt, okay, voll spannend sozusagen dann zu schauen, wie wird das am Ende eigentlich verschickt.
Ja, absolut. Also ich sehe das so, gerade bei der Logistik, man kombiniert halt die digitale Welt mit der physischen Welt. Also das ist der Punkt, wo es aufeinander trifft. Weil bis dahin findet ja alles rein digital statt. Im Shop, im Marketing, bei der Bezahlung, Bestellung und so weiter. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie kommt das Paket physisch bei mir an. Mhm. Und da ist eben die Zeit, die Qualität, sind überhaupt die richtigen Produkte im Paket und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Themen, die auf dem Weg, bis das Paket oder das Produkt wirklich beim Endkunden ist, passieren können. Ja. Dann habe ich eine schöne Unboxing-Experience, wenn ich das als Brand bieten will. Und da kommt es eben darauf an, dann auch einen guten Service, eine gute Qualität zu liefern, damit dann die Brand auch eine hohe Retention hat. Ja. Weil wir kennen das alle, du weißt es genauso. Wenn wir was bestellen, das kommt zu spät, das kommt das Falsche, es kommt kaputt und so weiter, da bestellst du wahrscheinlich kein zweites Mal.
Wahrscheinlich nicht, ne. Ist halt dann vermutlich die Frage, wie der Kundensupport damit umgeht, ne? Wenn man halt sagt, okay, hier kommt direkt eine neue Lieferung und die funktioniert dann, ist wahrscheinlich nochmal so ein bisschen abgefedert, aber ja, wenn das dann auch so, ja, Pech gehabt mäßig rüberkommt, dann eher nicht, ne.
Ja. Genau, aber auch da sagst du einen sehr, sehr guten und sehr wichtigen Punkt, den wir auch immer betonen. Deshalb ist es so wichtig, dass du in der Logistik auch Transparenz hast, dass du auch Echtzeitdaten hast, weil wenn du mit unserer Technologie arbeitest, kannst du eben solche Themen auch identifizieren, bevor sie passieren oder bevor der Kunde sich darüber beschwert.
Ja.
Und oder du bist zumindest vorgewarnt, wenn irgendwas passiert. Und wenn du dann schon das eben siehst, es gibt vielleicht bei gewisser Out-of-Stock-Situationen, es gibt vielleicht in der Lieferung Verzögerungen und dann proaktiv kommunizierst, dann glaube ich wiederum sind die meisten Kunden da eigentlich schon bereit, das nochmal zu vergeben sozusagen und eine zweite Chance zu geben oder zu sagen, das war jetzt nicht so schlimm. Aber wenn du halt nichts machst und dann sehr reaktiv und das am besten, wie von dir beschrieben, noch auf eine dann nicht so konstruktive Art und Weise, dann kann es eben sehr schnell sein, dass du deinen Kunden damit verkraulst.
Und dafür braucht man sozusagen die vernünftige Technologie im Background, weil sonst kann man das gar nicht alles checken und abdecken.
Ja. Dafür brauchst du eine vernünftige Technologie im Background. Und übrigens auch für alles, was du dann on top baust, also gerade wenn wir jetzt auch über mehr und mehr AI-Lösungen zu Inventory Planning oder zu sonstigen Themen nachdenken, all die sind ja auf eine sehr saubere Datenbasis angewiesen und auch in einem guten Accessibility sozusagen dieser Daten. Und gerade da ist es auch so, dass einige Logistiker selber sind ja keine Tech-Unternehmen, die verstehen sich ja auch nicht als Tech-Unternehmen und daher gibt es auch da oft Probleme sozusagen, dass selbst wenn du dann vorne raus eine AI-Lösung hast, du gar nicht die Daten und das ganze Fundament, die technische Infrastruktur in dem ganzen Logistikteil hast, um überhaupt das drauf aufzusetzen.
Ja, das heißt, am Ende bringt dir sozusagen ein nichts. Schöne Grüße an Yannick, wenn du halt einen Quatsch-Input sozusagen lieferst. Aber das ist ja generell bei AI-Themen dann wahrscheinlich so, ne? Dass
exakt,
wenn der Input trash ist, der Output auch am Ende trash, ja.
Exakt, genau die Themen, zum Beispiel mit Yannick haben wir auch schon häufig gesprochen.
Okay, perfekt. Ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal, bevor wir im zweiten Part so ein bisschen mehr auf explizite Case Studies eingehen, weil ich das voll spannend finde, die vielleicht mal zu besprechen, eine Frage stellen, die wir jedem Podcast-Gast stellen, und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ja, ich würde Roger Federer nehmen. Mhm. Ich bin Tennis-Fan. Großer. Ich spiele selber auch Tennis und jetzt gerade sind ja auch gestern wieder die US Open zu Ende gegangen und Wimbledon sind eigentlich mein Favorite Turnier und das hat ja Roger über lange Zeit geprägt, einfach super Spielstil, super variabel, wirklich cool anzusehen und dann auch ja eine sehr emotionale Verabschiedung sozusagen von ihm. Er war ja auch in der ganzen Szene super beliebt, super präsent und darüber hinaus hat er eben auch ja im Business-Kontext sehr gute Entscheidungen gemacht. Also durch sein frühes Engagement bei On Running oder jetzt bei Uniqlo ist er da auch einfach Marken-Ambassador für irgendwie sehr coole Marken und teilweise ja auch Investor dahinter. Und das finde ich einfach super spannend, so diese Sportsreise, dieses ganze Tennis ist ja auch ein Mind-Game. Das hat man ja, wie gesagt, auch gestern Abend wieder gesehen. Das ist ja verrückt, dass Sinner und Alcaraz spielen irgendwie 5 Finals gegeneinander und jeweils gewinnt mal der eine, mal der andere und dann teilweise auch sogar mit ordentlichem Abstand, also wie viel Mindgame da einfach insgesamt mit dahinter ist und deshalb würde ich super gerne mich mal mit Roger unterhalten, falls er hier schon zuhört, dann kriegen wir das bestimmt auch mal hin.
Man sieht auf jeden Fall das Strahlen in den Augen, also da hättest du mit Moritz als Gesprächspartner wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Enthusiasmus gehabt. Ich habe leider Tennis nie verfolgt an der Stelle, aber ich finde auch, dass, also ich, das, was ich verfolgt habe, ist halt auch spannend zu sehen, wie das am Ende einfach nur ein Mindgame ist, weil die Leute ja faktisch das alles hinbekommen, die Sachen, die Bälle rüber zu spielen, aber dann einfach der Kopf manchmal versagt und es ist schon voll spannend zu sehen. Hast du irgendeine konkrete Sache, die du ihm fragen würdest, wenn du einfach nur eine Frage sozusagen zur Verfügung hättest? Wo du sagst, hey, das muss ich von dem wissen, dann kann ich in Ruhe weiterleben?
Boah, da fällt mir jetzt nichts ein oder wahrscheinlich fällt mir zu viel ein. Also das ist schwer zu beantworten.
Ja, easy. Ne, ist ja auch kein Problem. Aber
was ich spannend finde, vielleicht so viel, gibt ja auch oft Speeches, gerade in USA oder hier auch, auch unter anderem in Colleges. Und was er eben sehr stark da auch immer wieder predigt, ist gerade, dass du selbst als Topspieler gar nicht so viel mehr Punkte gewinnst im Zweifel als der Gegner, sondern du gewinnst einfach wirklich die wichtigen Punkte und dadurch wird so ein Spiel sehr einseitig, obwohl am Ende du vielleicht nur mit 55-45% gewonnener Punkte gewinnst. Und gerade so diesen Fokus auf jeden einzelnen Punkt immer wieder neu, das finde ich sehr, sehr spannend, wie er das beschreibt und da würde ich gerne nochmal mehr
reingehen
von ihm, ja.
Okay, sehr cool. Aber dann auch, um den Business-Transfer sozusagen hinzubekommen. Oder für dein privates Tennis-Game.
Ich glaube, ich kriege mein privates Tennis-Game jetzt nicht mehr auf das Level, dass es da wirklich drauf ankommt. Aber genau, sowohl für das als auch für den Business-Kontext. Ja.
Diese Folge wird präsentiert von Chatarmin, der führenden Plattform für WhatsApp-Marketing im E-Commerce. Mit Chatarmin kannst du deine Kunden direkt über WhatsApp erreichen, automatisierte Kampagnen aufsetzen oder deinen Service skalieren. Egal, ob Shopify, Klaviyo oder andere Tools, Chatarmin integriert sich nahtlos in dein Setup. So holst du mehr Umsatz aus jedem einzelnen Kundenkontakt. Mehr Infos findest du auf chatarmin.com. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Sehr cool. Dann lass uns doch mal tiefer sozusagen in das Everstocks-Universum nochmal reingehen. Was ich voll spannend fände, weil wir jetzt auch schon ein paar Fulfillment-Dienstleister sozusagen im Podcast hatten, ist vielleicht einmal die ganze Bandbreite von eurer Dienstleistung sozusagen durchzugehen. Also ich weiß nicht, ob du jetzt einfach mal ein Beispiel-Case nehmen möchtest und sagen kannst, hier, wir gehen davon einfach mal alles durch, aber keine Ahnung, habt ihr vielleicht einen Kunden, worüber sprechen kannst, was ihr alles für den macht? Also es ist ja am Ende nicht nur Bestellung annehmen, weiterleiten und dann sind wir raus, sondern hängen ja noch mehr Sachen irgendwie mit drin. Vielleicht kannst du da ein paar Sachen zu sagen, weil ich das voll spannend finde, nachzuvollziehen, wie weit umfassend das Ganze ist.
Genau, sehr gerne, ja. Im Prinzip unsere Lösung im Allgemeinen und dann kommen wir gerne später zu einzelnen Kundencases. deckt alles ab, was du eben brauchst, um die Logistik abzuwickeln zu deinem Endkunden hin. Und das geht damit los, dass physisch gesehen die Ware bei uns im Lager ankommt aus der Produktion. Also du schickst die Produktion, es wird produziert, kommt mit dem LKW per Spedition dann am Lager an.
Bei eurem Partner?
Aber. Genau, okay. Genau. Bei uns im Netzwerk, bei unseren operativen Partnern so gesehen. Und ab dem Zeitpunkt ist dann alles abgedeckt. Also es geht dann los, dass die Ware angenommen wird, eingelagert wird, bestellbezogen verschickt wird, aber auch retourniert wird und dann wieder die Retoure bearbeitet wird. Wir machen neben dem klassischen D2C-Versand auch einiges noch an Omnichannel und Retail, was ja heute auch immer wichtiger wird für alle ambitionierten Brands, das ganzheitlich zu denken. Und dann auch solche Themen wie Displaybau, wie B2B-Bestellungen und so weiter, auch alle Value-Added-Services da sozusagen abgedeckt sind. Und das alles, so wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, kriegst du halt voll technologisch gesteuert, dass du es also in Echtzeit alles auswerten kannst, dir anschauen kannst und dass du dann auch entsprechend skalierbar bist. Was bei uns ein ganz häufiger Use-Case ist, was sehr, sehr viele unserer Brands machen, sie starten mit uns in einem Zentrallager in Deutschland meistens. Also viele unserer Brands sind natürlich auch deutsche Unternehmen, weil wir jetzt hier gestartet sind und hier die mittlerweile auch schon höchste Marktbekanntschaft haben. Und wenn die dann wachsen, wenn sie expandieren, macht es natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt Sinn, in ein lokales Lager zu gehen. Weil dadurch verkürzt du die Zeit der Lieferung signifikant und auch die Lieferkosten. Beides wiederum ist dann ein Conversion-Booster für dich als Brand, wenn du lokal in dem Markt unterwegs bist. Und das haben wir eben auch bei sehr erfolgreichen Brands gesehen, dass sie genau diesen Teil dann auch geknackt haben. Und das Schöne da ist, wenn du mit uns zusammenarbeitest, können wir einfach für dich ein lokales Lager mit aufschalten, ohne dass du einen technischen Aufwand hast, insgesamt großen Betreuungsaufwand sozusagen von der Seite, sondern das funktioniert wirklich sehr schnell und sehr lean. Und es bleibt eben alles in einer technologischen Basis, also du hast dann keine Datensilos, das kann alles miteinander sprechen. Du kannst dann auch so coole Sachen einstellen, wie zum Beispiel vielleicht will ich nur meine Top 10 Bestselling Produkte lokal lagern, einfach weil ich da bin ich mir sicher, da verkaufe ich jeden Monat so und so viel Stück. Ich habe aber noch andere Produkte. Und wenn dann eine Bestellung reinkommt, wird automatisch gecheckt, sind es nur Bestseller, okay, lokales Lager, let's go. Oder ist es auch eine Longtail-Bestellung, sage ich mal, mit mehreren Produkten, dann wird die aus dem Zentrallager verschickt. Mhm. Das heißt, du hast auch nicht das Thema, dass du den ganzen Bestand immer doppeln musst und es spricht eben alles miteinander und es kann eben alles miteinander sozusagen auch interagieren. Und da ist eben für die Brands sehr viel Musik drin, dann für sich das optimale Setup auch zu definieren.
Du hast drei Punkte, glaube ich, angesprochen, wo ich reingehen möchte. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an. Ihr habt auf eurer Webseite so einen, ich nenne es mal Beispielrechner, auch wenn es wahrscheinlich einfach nur ein Beispiel sozusagen ist, wo ihr sagt, wie viel günstiger es ist, in ein lokales Lager reinzugehen. Schlag mich nicht, wenn ich die Zahlen jetzt falsch ausspreche, aber ich glaube, es ist sozusagen, wenn du aus Deutschland nach UK beispielsweise shippen möchtest, 1 bis 2 Tage Lieferzeit, wenn es lokal ist und 10 Tage Lieferzeit, wenn es sozusagen Cross-Border ist und irgendwie 1,46 € oder so, wenn es lokal ist und irgendwas mit 10 €, wenn es sozusagen von Deutschland aus in die UK geschickt wird. Erstens ist das richtig und zweitens, warum ist dieser Unterschied so krass? Weil tendenziell würde man ja denken, okay, das ist jetzt gar nicht so weit entfernt, alles innerhalb Europa, auch wenn sozusagen, vielleicht ist die Grenze, das Zollgebiet dann auch so ein bisschen das Problem, aber das ist fast das Zehnfache oder das Sechsfache immer mindestens. Wieso kommt so ein krasser Unterschied sozusagen da zustande?
Genau, bei den einzelnen Zahlen, ich glaube, da kommt sehr auf den einzelnen Use Case an.
Aber ungefähr so in dem Scope bewegen die sich, hätte ich
gesagt. Es gibt ja auch unterschiedliche Services. Letztlich ist es immer deutlich schneller und deutlich günstiger, lokal zu liefern. Es würde ich jetzt sagen, das kommt mir jetzt gerade mit 10 Tagen UK doch etwas hoch vor sozusagen, aber sagen wir mal, lokal dauert es ja die 1-2 Tage und von Deutschland aus in die UK dauert es mittlerweile, es gab ja auch Verbesserungen jetzt nach Brexit, da war es anfangs sehr chaotisch, vielleicht kommen da die 10 Tage noch her, dauert es vielleicht 4-5 Tage, dann bist du ja trotzdem deutlich schneller und kostenseitig, ja, hast du auf jeden Fall einen Faktor irgendwie 2 bis 3 und je nach Produkten, wenn es zum Beispiel dann sehr schwer, sehr groß ist, kannst du locker auch einen Faktor 10 natürlich haben, weil wenn du das Cross-Border international schickst, dann je größer, je schwerer ist, desto noch mal länger dauert es. Aber selbst bei den kleinen Paketen dauert es immer eine gewisse Zeit. Und das hat einfach mit entweder den Zoll-Thematik, das verschlimmert natürlich noch alles, aber ansonsten auch einfach mit den unterschiedlichen Handoffs an den unterschiedlichen Grenzen, Ländern. Teilweise wird dann es ja auch an einen anderen Carrier übergeben, der dann die finale Endzustellung macht. Und das Ganze dauert einfach seine Zeit. Und wenn du da lokal unterwegs bist, bist du einfach deshalb schneller.
Aber ist das dann sozusagen jetzt auch unabhängig von dem UK-Markt beispielsweise der Fall, wenn ich von Deutschland in die Niederlande oder nach Frankreich liefern möchte? Also es ist eigentlich fast immer sinnvoller, wenn man ein gewisses Level hat, dann auf ein lokales Lager zu wechseln.
Genau, es ist natürlich so, dass die Unterschiede werden größer, je weiter weg es geht. Mhm. Also von Deutschland nach Österreich oder von Deutschland nach Frankreich, da kann man sehr, sehr gute Lösungen finden, dass man da sehr, sehr viel kompensieren kann, einfach auch mit einem deutschen Lager und dann nicht unbedingt gleich den Schritt gehen muss. Aber gerade, ja, als Extrembeispiel natürlich die USA, wenn wir uns das anschauen, das ist, dauert viel länger, da sind wir dann in diesem 10 Tage teilweise Bereich und auch Kosten über 10 Euro, also das geht nochmal dann deutlich schneller, wenn man das lokal macht. Ansonsten, wenn wir auf Europa schauen, dann sind es wahrscheinlich eher Länder wie Italien, Spanien, wo es von Deutschland aus gesehen nochmal Sinn macht, dann in ein zusätzliches Lager reinzugehen. Einfach auch, weil du teilweise lokale Besonderheiten hast. In Italien ist immer noch Cash on Delivery ein großes Thema, sodass du wirklich den Paketboten bezahlst. Das gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr, aber es ist einfach...
Früher gab es das mal. Also ich habe mal einen Werkstudentenjob quasi, Aushilfsjob bei der Post gemacht. Da war das so einmal der Fall und das war absolutes Highlight für die. Und das war halt 2017, aber... Wenn das in Italien immer noch der Fall ist, dann hast du da auf jeden Fall eine ganz andere Herausforderung auf einmal.
Genau, also je nach Zielgruppe ist ein großer Conversion-Treiber, wenn man das in Italien auch anbieten kann. Und deswegen, also da gibt es einfach lokale Unterschiede, gerade auch, es kommt natürlich immer darauf an, wie wichtig ist dir auch als Brand das Thema Speed, das Thema keine Lieferkosten und wie wichtig ist es deiner Zielgruppe final oder deinen Zielkunden. Und darauf kommt es dann an, dann kann man überlegen, ab wann macht der Schritt Sinn. Wir mit unserer Lösung können den Schritt auf jeden Fall deutlich einfacher machen und in dem entsprechend auch deutlich früher sinnvoll machen für die Brands. Aber natürlich, je nach Setup, kommt man auch sehr gut mit einem zentralen Lager aus.
Mhm. Aber hast du mal so ein Beispiel-Case, wo du sagst, guck mal, da ist man in Deutschland gestartet, nach x Monaten ist man sozusagen dann in UK gegangen oder nach Frankreich gegangen oder so, dass man vielleicht so ein bisschen begreifen kann, wann es sozusagen sinnvoll ist, die ja den Werdegang quasi der verschiedenen Brands da in Bezug auf Everstock sozusagen zu verstehen?
Genau, also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Beispiele von diesen internationalen Use Cases. Also Yepoda ist ein tolles Beispiel, die sich super entwickelt haben, die mit uns super viel internationalisiert haben. Hey Harper ist ein anderes, eine portugiesische Schmuckbrand. Mhm. Die zum Beispiel sind jetzt in Deutschland, in UK und in USA mit uns aktiv, jeweils weil das ihre Hauptmärkte sozusagen sind. Und da kommt dann sukzessive, wenn eine Company wächst, einfach jedes Jahr ein neuer Markt dazu.
Ja.
Und das sind die Cases natürlich, die dann auch maximal profitieren, dann den maximalen Mehrwert daraus ziehen können und die wir auch sehr, sehr gerne unterstützen. Und das soll aber nicht heißen, genauso viel, wir haben auch wirklich tolle Kunden, die einfach mit einem zentralen Lager bei uns arbeiten und damit super happy sind. Weil auch hier kommt es ja darauf an, einfach sehr effizient zu sein, gute Shipping-Lösungen. Man kann durchaus, je nach Produktkategorie, je nach Auftragsvolumen, macht es auch Sinn, viel aus Deutschland zu schicken. Also wie gesagt, das muss man sich immer einfach angucken. Insgesamt kann ich sagen, dass wir sehr stolz sind darauf, wie lange wir mit unseren Kunden schon zusammenarbeiten. Also wir haben wirklich auch noch die erste Garde an Kunden damals aus den Jahren 2019, 2020, ja. Genau. Mit denen wir jetzt echt schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, was in der Logistik nicht selbstverständlich ist. Also da gibt es auch sehr viele Anbieter, die dann eher alle ein, zwei Jahre sozusagen die Kunden verlieren oder in höherem Maße verlieren. Und wie tief wir da wirklich zusammenarbeiten, das macht uns schon sehr stolz. Und deswegen macht es uns auch so viel Spaß, einfach mit den Kunden zusammenzuarbeiten, die wachsen zu sehen. Und da auch von unserer Seite rein zu investieren. Wir verstehen uns immer als Partner auf Augenhöhe, wollen immer auch sagen, was gibt es aus unserer Sicht für Verbesserungsvorschläge und nicht einfach nur ein Dienstleister sein, der das abwickelt sozusagen, gerade auch, weil wir einfach durch unsere Lösung so viel Flexibilität bieten können, so viel Mehrwerte für den Kunden bieten können, wollen wir da natürlich auch aktiv helfen, dass der Kunde die Brand, die mit uns auch einfach heben kann.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt aber so die Kostenrechnung von so einem klassischen E-Commerce-Unternehmen anschaut, ist es ja schon so, dass Logistik schon einen großen Teil davon abnimmt. Das heißt, es ist auch wichtig, da irgendwie effizient zu sein, kein Geld irgendwie pro Bestellung dann liegen zu lassen, weil da kann ja schon, keine Ahnung, ein paar, sagen wir mal, einige Prozentpunkte sozusagen an EBIT oder sowas dann rausgeholt werden. Mhm. Wie sehr würdest du sagen, siehst du selber den Effekt von euch? Also ist es dann so, dass, keine Ahnung, ihr Kunden von einer anderen Marke übernehmen könnt und sagt, okay, dadurch, dass wir das viel, viel effizienter abwickeln können und selbst wenn wir vielleicht irgendwie einen höheren Preis nehmen würden, seid ihr immer noch x-mal effizienter? Oder wie ist das da auf der Kostenseite beispielsweise bei euch aufgestellt?
Kosten sind in der Logistik immer ein Thema und das auch bei uns so. Unsere Lösung ist immer preislich kompetitiv, das ist unser Anspruch. Gleichzeitig sagen wir auch, wir wollen oder wir müssen nicht die billigsten sein, weil eben wir diesen ganzen Zusatz-Value auch noch dann heben und bieten. Bei der Logistik ist es auch oft so, dass dann sehr hohe indirekte Kosten entstehen können, gerade wenn es nicht läuft. Ja. Und das wird von vielen auch dann leider also vergessen oder nicht in der Form berücksichtigt. Weil wenn ich zum Beispiel nicht saubere Daten habe, dadurch habe ich out of stock, dadurch kann ich, also unerwartet out of stock, dadurch kann ich nicht weiter verkaufen. Dadurch entstehen ja Kosten, ja, also in dem Fall weggefallener Umsatz. Und der ist dann schnell deutlich höher oder deutlich gravierender für dich als Brand, wenn du auf dein EBIT guckst, ja. Als ob du jetzt 5 Cent oder 2 Cent mehr auf die Bestellung irgendwie bezahlst. Und dafür plädieren wir immer wirklich so den gesamten Teil mit zu betrachten. Aber wir wissen ja, dass die finanzielle Situation für Brands im aktuellen Marktumfeld auch schwierig ist sozusagen und dementsprechend wir immer preislich kompetitiv sein müssen. Also es ist durchaus so, Kunden, die zu uns kommen, die sprechen auch mit 10 anderen Lösungen. Und wenn wir da viel teurer sind, auch wenn wir Mehrwert liefern, ist es aktuell natürlich schwierig. Und deswegen sagen wir, wir brauchen die Kombination aus beidem. Wir brauchen preislich sehr kompetitive Preise und gleichzeitig eine sehr starke Lösung. Und mit dem Gesamtpaket können wir dann gut überzeugen.
Aber ist es dann so, dass man pauschal irgendwie sagen kann, wahrscheinlich, nee, ist immer von Case zu verschieden, aber so über alle Kunden hinweg, dass man durch diese bessere Datenlage einfach irgendeine gewisse Einsparung auf Dauer hat? Oder würdest du sagen, das kommt dann halt plus minus null raus, aber dafür hast du halt mehr Services, die du bekommst?
Es ist schon sehr individuell, was das ganze Thema angeht. Aber wir sehen durchaus Effekte. Also wir gucken uns oft zum Beispiel Trusted Shop Ratings an, die dann nach oben gehen nach dem Wechsel zu uns, einfach weil die Liefer-Experience stimmt, die ja oft auch, haben wir besprochen, ein Faktor ist für dann Bewertungen, vor allem für negative Bewertungen. Oder auch, also wir gehen da regelmäßig dann ins Gespräch mit den Brands. Eine Brand hat uns letztens erzählt, dass insgesamt aufgrund von eben besseren Shipping-Optionen, schnellerem Shipping, die Kartabbruchrate deutlich runtergegangen ist. Und solche Fälle sind dann natürlich super. Die liegen dann jeweils im Setup der einzelnen Brands. Deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt verallgemeinern wollen. Aber wir sehen einfach wirklich große Hebel und Ansatzpunkte, wo man dann da ansetzen kann und wo man dann wirklich faktisch auch den Business Impact wirklich sehen kann und realisieren kann.
Das ist dann am Ende die sehr diplomatische Antwort auf die Frage. Okay, was ich sonst noch spannend finde, ist so ein bisschen das Thema High Season oder Q4, wenn man das einfach mal so plakativ sagen möchte, reinzugehen und zu fragen, wie ihr das Ganze handelt. Weil am Ende müsst ihr ja auch dafür sorgen, dass eure Partner, die Warehouses besitzen, genügend Mitarbeiter haben, die Pakete sozusagen packen können, weil sonst bringt euch das nichts, die Software so gut wie möglich zu skalieren und alles irgendwie vorbereitet zu haben. Wie geht man dann auf der Seite sozusagen damit um? Also es ist ja ein immer wieder aufkennendes Problem, sage ich mal, dass an Q4 auf einmal alle Leute im E-Commerce einkaufen, aber auch vorher wird es ja Zeiten geben, dass da irgendwie ein Birthday Sale unerwartet viel Traffic auf den Sonntag reinkommt oder im Januar auf einmal alle Leute Fitnessprodukte wie verrückt kaufen. Also es gibt ja immer diese Peak-Zeiten. Wie geht ihr sozusagen damit um?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt natürlich für uns, für unsere Kunden. Deswegen haben wir da sehr viel Fokus drauf. Wir, wie du genau auch richtig sagst, wir verstehen uns ja eben als Anbieter dieser integrierten Gesamtlösung. Also von dem her auch einfach die operative Power ist absolut Teil unseres Selbstverständnisses auch, das wir bieten wollen und müssen. Und deswegen haben wir da sehr viel Fokus drauf. Wir hatten jetzt erst im Juli einen sehr starken Seasonal Month. Also Juli ist eigentlich immer so der Peak, wenn man durch die ganze Kundenbasis hindurch guckt, vor dem Q4-Peak. Einfach weil nochmal alle die Sommerkampagnen fahren oder wenn sich's anbieten lässt für die Produkte, aber natürlich sehr, sehr viele die Sommerkampagnen fahren. Da hatten wir eine sehr starke operative Performance, was uns jetzt auch schon mal einigermaßen ruhig stimmt fürs Q4.
Weil alles sauber gelaufen ist wahrscheinlich.
Genau, weil da das sauber gelaufen ist. Es geht natürlich darum, einfach sauber mit den Brands vorzucasten. Was erwartet ihr an Volumen auch, dass wir uns darauf einstellen können. Da ist es dann natürlich wichtig, dass es idealerweise nicht so viel drunter liegt, idealerweise auch nicht so viel drüber liegt, dass man dann irgendwie zu viele Leute vorhält, obwohl natürlich prognostizieren im E-Commerce auch immer in gewisser Weise natürlich nicht ganz leicht sein kann. Aber sich da eben eng abzustimmen, eng ins Gespräch zu gehen und da im Zweifel lieber auf Nummer sicher zu planen, dass einfach die Bestellungen dann in Time rausgehen. Und sollte dann doch mal was sein, wie gesagt, gerade den Punkt proaktive Kommunikation und Transparenz eben auch sehr stark hervorzuheben, dass man dann mit den Kunden direkt ins Gespräch gehen kann. Grundsätzlich, genau wie du sagst, also Q4 ist für die meisten Brands ja Make or Break von einem ganzen Jahr und das ist uns bewusst, dem nehmen wir uns da sehr, sehr akribisch auch mit an und deswegen kriegen wir auch im Januar, Februar sehr viele Anfragen von Brands, wo leider die Peak Season nicht so gelaufen ist. Also dann kommen da die ganzen Anfragen rein, dann geht sozusagen das Sales-Jahr los.
Sales-Mitarbeiter,
ja. Genau, dann während im Q4 dann eher der operative Teil sehr busy ist, geht es dann Anfang des Jahres dann direkt wieder mit Sales richtig los. Genau, deswegen ist es einfach extrem wichtig, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, einen Fokus darauf zu legen, dass das Q4 sauber läuft.
Okay, verstehe. Dann lass uns doch gerne so ein bisschen Richtung Ende kommen. Und ich habe eigentlich nur noch so ein bisschen die Frage, wie du den ganzen Logistikmarkt sozusagen siehst. Also was denkst du, wie werden sich vielleicht auch Mitbewerber entwickeln? Was gibt es noch irgendwelche krasse Neuerungen, die passieren können? Wie wird sich Everstocks entwickeln? Vielleicht willst du dazu noch ein paar Worte sagen.
Ja, gerne. Also grundsätzlich ist im Logistikmarkt wie in vielen anderen Märkten auch viel Bewegung drin. Einfach aufgrund von der Gesamtsituation, die ich auch schon eingangs beschrieben habe. Automatisierung ist auch ein sehr großes Thema in der Logistik, gerade auch Intralogistik-Automatisierung, also einfach möglichst gut systemgestützt sozusagen auch die Produkte und die Bestellungen rauszubekommen, gerade zum Beispiel auch, weil ja der Mindestlohn jedes Jahr steigt, dementsprechend macht man sich damit auch ein bisschen unabhängiger von diesem Human-Faktor. Es bleibt aber auch in der Logistik wie überall anders. Es ist kein Allheilmittel, sondern man muss genau schauen, welche Art von Intralogistik-Automatisierung passt eben auf welches Problem, passt eben auf welche Bestellstruktur. Und es kann durchaus sein, dass man gewisse Kunden mit deren Anforderungen im manuellen Fulfillment viel besser abwickeln kann, viel schneller abwickeln kann, viel kosteneffizienter abwickeln kann als mit einer Automatisierung. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch sehr, sehr viele Cases und deswegen nehmen ja diese Lösungen immer mehr zu und es wird im Durchschnitt immer mehr automatisiert, dass es einfach Arbeitsschritte gibt, die automatisiert deutlich effizienter erbracht werden können. Und das ist ein Trend, der sicherlich weitergehen wird, jetzt auch im nächsten Jahr. Die Wichtigkeit von Daten haben wir besprochen, auch das wird definitiv weitergehen, weil alles, was jetzt kommt zum Kunden hin, wenn du mit über AI und sonstige Themen redest, es funktioniert einfach nicht, wenn du keine Daten hast oder wenn du schlechte Daten hast, deswegen auch das ist sehr, sehr wichtig und das sind auch die Punkte, auf die wir uns jetzt weiter fokussieren wollen, eben weiterer Ausbau, dann auch der Plattform und der ganzen Features, der Datenqualität und so weiter und ja, uns so fürs nächste Jahr sozusagen wappnen. Aber wie gesagt, jetzt legen wir erstmal vollen Fokus auf eine erfolgreiche Peak-Season, weil wir eben wissen, wie wichtig das Ganze für unsere Kunden ist.
Und bei euch ist dann einfach weiter normales Wachstum sozusagen angesagt. Da wird jetzt nicht irgendwie eine fette Series B am Ende geraced, sondern ihr probiert einfach mit dem vorhandenen Level, sage ich mal, weiter vernünftig solide zu wachsen.
Genau, also unser Ziel ist es, weiter zu wachsen, profitabel weiter zu wachsen und einfach, was ich eingangs erwähnt habe, uns unabhängig aufzustellen vom Kapitalmarkt. Das soll keine große Series B ausschließen. Ja. Das soll nur heißen, wenn wir uns dazu entscheiden, die zu machen, dann weil wir es wollen und nicht, weil wir müssen. Das macht dann eben, das bringt dann eben in eine sehr gute Position und uns ist es absolut wichtig, für alle unsere Kunden eine sehr stabile, sehr gute, sehr innovative Lösung zu bieten. Und dem sind wir uns bewusst und deswegen da geben wir an allen Fronten weiter Gas, was den Plattformausbau angeht, was sozusagen Ausbau der operativen Services angeht. Und dann sehe ich uns da sehr gut aufgestellt auf jeden Fall.
Aber das Ziel sollte dann sozusagen auch sein, Everstocks, ich sag mal, noch internationaler zu machen, auch mehr mit internationalen Marken zusammenzuarbeiten. Das ist einfach, ich will nicht sagen eine weltweite, aber vielleicht kannst du da selber drauf eingehen, Lösungen am Ende sozusagen gibt oder worauf arbeitet ihr, wenn ihr ein ganz großes Ziel sozusagen formulieren müsstet sozusagen hin?
Ja, da ist Internationalisierung auf jeden Fall mit dabei. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Gleichzeitig können und wollen wir aber auch den deutschen Markt noch weiter durchdringen. Hier wirklich klar für alle modernen, ambitionierten Brands die Go-To-Lösung werden. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und den wollen wir weiter bestreiten. Hier in unserem Heimatmarkt, wie dann aber eben auch im internationalen Markt.
Sehr cool. Dann bin ich mal gespannt, wo sozusagen die Reise hingeht. Werde das auf jeden Fall weiter verfolgen und würde sagen, wir kommen dann zur letzten Frage oder zur zweiten Frage, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war die beste Entscheidung, wollte ich schon sagen. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe?
Ja, kann E-Commerce-wise sein, kann Fulfillment-wise sein.
Das ist eine gute Frage. Ja, ich würde einfach sagen, was ich auch jedem weitergebe als Ratschlag, ich weiß gar nicht mehr, wer oder ob mir das mal so explizit gesagt wurde, aber was einfach für mich entscheidend ist, ist gleichzeitig ein gewisses Durchhaltevermögen mitzubringen, seinen Weg zu bestreiten, sich da nicht abbringen zu lassen und trotzdem aber auch es einfach zu probieren, einfach loszulegen. Also so ein gewisser Just-Do-It, Nike-Approach sozusagen. Und ja, sich dann vor allem, und da ist noch wichtig, einfach Spaß auf der Journey zu haben, weil die ist in aller Regel
sehr lang.
In den allermeisten Fällen lang. Ja, und von dem her ist es auch wichtig, dass man das nie aus den Augen verliert. Und da bin ich happy, dass es bei uns, bei Everstock so ist. Wir nach wie vor auch als Gründerteam noch alle voll committed, voll zusammen sind und da auch einfach die Journey genießen können.
Ja, finde ich, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abschluss von einem sehr spannenden Gespräch, finde ich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, extra aus München hier für den Podcast anzureisen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, das Thema Everstocks weiter zu verfolgen. Guck, was passiert. Und ja, würde sagen, vielleicht kann man ja in ein, zwei Jahren eine Update-Folge machen und gucken, was dann rund um den Logistikmarkt so Spannendes passiert ist.
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Danke für deine Zeit, Johannes. Ciao, ciao.
Danke fürs Gespräch. Ciao.
So, das war's für heute und ein Dank geht an dieser Stelle an unseren Partner Chatamin. Wenn du deine Kundenkommunikation im E-Commerce aufs nächste Level heben willst, schau vorbei auf chatamin.com. Bis nächste Woche.